freue mich heute mit euch hier zu sein. Wir hatten gestern schon einen ganz spannenden, guten Tag mit den Leuten, die hier waren und haben uns darüber unterhalten, wie können Beziehungen, enge Beziehungen gestaltet werden, gut gelingen, insbesondere dann, wenn sie schwierig werden, ist ja so die Frage, wie kommt man aus der Schwierigkeit wieder raus? Und da haben wir uns einige Dinge angeguckt und ich werde heute noch ein paar Dinge aufgreifen. Der Titel hieß, redet ihr noch oder schweigt ihr schon? Insofern, ihr werdet merken, der Fokus ist so ein bisschen auf eine Paarbeziehung, Partnerbeziehung, aber ihr könnt euch auch die Beziehung in den Kopf holen, die für euch jetzt relevant und wichtig ist. Das können Beziehungen zu engen Freunden sein, zu Eltern, Kindern, Geschwistern und so weiter, wo ihr denkt, wow, die sind nicht so ganz einfach gerade. Und vielleicht könnt ihr dann den einen oder anderen Punkt dann für euch da mitnehmen. Ja, ich bin Markus Weyand, ich arbeite auf dem Bienenberg in der Schweiz, Bildungszentrum Bienenberg, und dort sind wir für verschiedene Themen zuständig und oder beschäftigen uns mit verschiedenen Themen. Ich habe gesehen, draußen habt ihr unser Bienenberg-Magazin liegen. Schaut mal rein, das ist wirklich, das lohnt sich. Diesmal habe ich auch keinen Artikel drin, könnte mir jetzt nicht sagen, ja, meine Artikel lohnen sich. Also diesmal sind andere da von meinen Kollegen zu den verschiedenen Themen, die wir dort bearbeiten. Und vielleicht ist an der einen Stelle oder anderen Stelle auch ein Seminar für euch interessant, dass ihr dann mal den Weg auf euch nehmt, nach Liestal in der Schweiz zu kommen. Ich freue mich, hier in Möckmühl mal zu sein. Den Peter kenne ich schon seit einigen Jahren und ich weiß immer, er kommt aus Möckmühl und ich weiß, das ist ungefähr da bei Heilbronn so und so weiter. Jetzt bin ich mal hier und weiß, wie schön das hier ist. Ich habe heute bei Beate und Rolf übernachten dürfen. Wunderschöner Ort, schön auf die hügelige Landschaft schauen bei diesem schönen Sonnenwetter. Toll, dass ihr hier seid und nicht irgendwo im Liegestuhl auf der Terrasse. Das könnt ihr später noch machen. Genau. Wir haben gerade das Lied gesungen, so ist Versöhnung. Versöhnung, Vergebung, das sind so Themen, mit denen ich mich viel beschäftige, auch in den Kursen, die wir haben, weil es das Leben besteht aus immer wieder mal Konflikten, die schwierig sind. Und dann ist die Frage, wie kommt man wieder zurück? Und ein wichtiger Stichpunkt ist Versöhnung und Vergebung. Hier werde ich heute keinen Schwerpunkt setzen, aber das, was ich heute mit euch teilen möchte, sind so Schritte auf dem Weg dahin, zu überlegen, wie kann man erste Schritte wieder gehen, wenn man merkt, so Beziehungen sind schwierig geworden, man kommt nicht so recht weiter, man ist in einer Sackgasse. Und erste Schritte sind Schritte in Richtung Versöhnung oder in Richtung Vergebung. Und es kann sein, dass nicht jede Beziehung wieder so heil wird, dass man sagt, ja, wir sind versöhnt. Vielleicht ist das auch eher eine Sache für die Ewigkeit dann. Aber dass man sagt, wir wollen in diese Richtung gehen, soweit es an mir liegt, soweit ich etwas tun kann, möchte ich diese Schritte gehen. Ich habe mir mal überlegt, wie sich Beziehungen anfühlen, die ein bisschen in Schieflage gekommen sind. Und manchmal fühlt es sich so an, als würde man von der anderen Person über den Tisch gezogen werden. Ich weiß nicht, ob ihr das mal erlebt habt, dass ihr beim Einkauf oder auf irgendeinem Markt, im Urlaub wart ihr vielleicht irgendwo auf so einem Handwerksmarkt und merkt, also gerade da, das fühlt sich jetzt komisch an, da die Preise, die da genannt werden, das fühlt sich so an, als wenn da euch jetzt jemand übers Ohr hauen will. Und ich habe von einer Geschichte gehört, da war einer auf einem Touristenmarkt in Simbabwe, im südlichen Afrika, wollte da ein Mitbringsel kaufen und der Verkäufer, also der Tourist fragte, ja, was kostet denn das? Und der Verkäufer sagte, das kostet $100, irgendwie so ein kleines Holzfigürchen. Und ohne zu zögern, zückt der Tourist die $100 raus und gibt sie. Da gab es ein Missverständnis. Der Verkäufer meinte 100 Zimbabwe-Dollar und der Tourist hat angenommen 100 US-Dollar. Das ist ein Unterschied von 2-3 Euro auf der einen Seite und 100 US-Dollar, wisst ihr ja, circa 100 Euro auf der anderen Seite. Aber ein Tourist war das offensichtlich das wert und der andere wird natürlich seinen Mund nicht aufgemacht haben, als er dann die 100-Dollar-Note da sah. Also diese Geschichte, sie klingt für mich ein bisschen weit hergeholt, aber sie wurde mir sehr glaubhaft erzählt. Es passieren ja die verrücktesten Dinge. Wenn wir merken, dass jemand uns übers Ohr hauen will oder dass jemand uns betrügen will, also ich ziehe mich dann zurück, wenn ich es merke. Dann kaufe ich die Sache natürlich nicht. Dann sage ich, nee, das kommt mir hier jetzt irgendwie komisch vor und gehe dann weg. Andere Leute, die fangen dann lauthals an zu verhandeln, bis der Preis dann stimmt und dann kommen von 100 US-Dollar vielleicht dann wirklich 50 Zimbabwe-Dollar raus und das ist dann ein guter Preis dafür. Manchmal fühlt es sich eben so an, dass es in der Partnerschaft so ähnlich ist, dass man darum kämpft, nicht über den Tisch gezogen werden. Das ist wie so ein Machtgerangel oder mit Freunden oder mit Eltern und Kindern. Dann fallen Sätze wie, du bestimmst immer. Du bestimmst immer, wohin es zum Beispiel in den Urlaub geht. Es geht immer nach deiner Nase. Du sagst, so, das machen wir jetzt, Punkt. Und dann beginnt schon das Hin- und Her-Gezerre. Und dann kann es eskalieren. Man geht sich auf die Nerven, man wird einsilbig oder bissig. Spitze Bemerkungen macht man manchmal auch vor Freunden und den Kindern in einer Ehe. Wenn man jetzt auf eine Ehebeziehung guckt und dann mal schaut, wie sah denn der Anfang aus? Ganz am Anfang. Hoffentlich große Freude, hoffentlich auch große Hoffnung für die Zukunft und ein Versprechen, sich treu zu sein. Viele sagen dann so einen Satz wie, ich will in guten wie in schlechten Zeiten bei dir bleiben und zu dir stehen. Und auf die Frage, willst du das? Antworten sie mit Ja, mit Gottes Hilfe. Ja, mit Gottes Hilfe. Dieses Eheversprechen ist ein ganz interessanter Satz für mich. Und ich glaube, er muss nicht nur für Ehepaare gelten, sondern ich glaube, er gilt für ganz viele wichtige Beziehungen. Ja, mit Gottes Hilfe. Denn auf der einen Seite, wenn ein Mann oder eine Frau so etwas sagt, dann wollen sie etwas tun. Ja, ich stehe zu etwas. Sie versprechen, mit Kraft und Einsatz etwas zu tun. Sie definieren ein Ziel. Wir wollen zusammenbleiben, bis der Tod uns scheidet. Natürlich ohne nachzuhelfen. Der Nachsatz mit Gottes Hilfe ist dann ein Eingeständnis. Möglicherweise übersteigt es unsere Kraft, dieses Versprechen zu halten. Wir schaffen es nicht alleine. Also, das ist ein Eingeständnis, aber es kann auch ein Bekenntnis sein, der Nachsatz. Gott kann und soll helfen. Ihm wollen wir vertrauen. Er soll uns durch dunkle Zeiten sicher durchführen. So wie in Psalm 23 steht, wenn wir im Tal der Todesschatten sind, bist du bei mir, dein Hirtenstab zeigt uns den Weg und dein Stock beschützt uns vor wilden Tieren. Stecken und Stab kennen wir von Luther, das sind so zwei Arten von Stäben. Also das eine ist so dieser große Hirtestab, der andere ist so ein Knüppel. Wenn wilde Tiere kommen, dann gibt es eins drauf. Wir haben verschiedene wichtige Beziehungen, die unser Ja brauchen. Freunde und Eltern und Geschwister. In der Gemeinde braucht man ein Ja zu Beziehungen. Beziehungen brauchen diese Verbindlichkeit, um überhaupt eine Beziehung zu sein. Und das ist ja auch das, was das Evangelium sagt. Gott wurde Mensch, um uns zu neuen Beziehungen zu befreien. Mit Gott, mit anderen Menschen und wir sollen uns sogar mit unseren Feinden versöhnen. Das ist ganz schön heftig. Es ist gut, wenn unsere Beziehungen von Gott geprägt werden,
wenn wir Gottes Hilfe haben. Wie kommt man eigentlich dazu, Beziehungen einzugehen? Ich habe jetzt davon geredet, wie wichtig es ist oder wie gut es ist, wenn wir Gottes Hilfe da drin haben. Aber jeder weiß doch, dass Beziehungen kompliziert sind. Warum tun wir uns das an? Streit unter Freunden passiert schon ab dem Kindergarten. Wenn man vom besten Freund einen Klotz an den Kopf bekommt, dann merkt man schon, okay, das fängt früh an. Manche Freundschaften halten lange, andere kommen und gehen. Beziehungen zu Eltern und Geschwistern ändern sich und nicht selten gibt es komplizierte Phasen. Und auch in der Gemeinde ist man nicht vor schwierigen Beziehungen gefeit. Wenn Beziehungen so schwierig ist, warum tue ich mir das überhaupt an? Und diese Frage meiner Meinung nach lohnt sich. Warum? Wir Menschen sind Beziehungswesen. Und ich habe letztens eine Untersuchung gelesen, da haben Wissenschaftler untersucht, wie es Leuten geht, die auf Reisen sich mit wildfremden Leuten unterhalten und demgegenüber, wie es Reisenden geht, die eher ihren Laptop vor sich haben und nur für sich mit sich beschäftigt sind. Und sie haben herausgefunden, dass es einen signifikanten Unterschied gibt an der Stimmung der Menschen, wie es ihnen geht, die Leute, die sich unterhalten, also mit Sitznachbar, den man vorher noch oder die man vorher noch nie gesehen hat. Die Stimmung steigt, also messbar, dass es diesen Leuten besser geht, nachdem sie mit anderen Menschen im Gespräch sind. Also, wenn euch von rechts oder links das nächste Mal jemand anquatscht, atmet mal tief durch und sagt, ja, vielleicht geht es mir danach tatsächlich auch besser. Also, das ist wahrscheinlich eher so ein Durchschnitt. Es gibt dann sicher auch Sitznachbarn, wo man denkt, danach geht es mir schlechter, aber in der Regel, so ins Gespräch zu kommen. Wir sind Beziehungswesen und es tut uns gut, im Gespräch zu sein. Es ist gut, Leute um uns zu haben, die wir lieben. Deswegen heiraten ja auch Menschen und diese zwei wollen dann zusammen sein. Diese zwei stehen dann in der Kirche oder beim Standesamt und reden von Treue, von einer dauerhaften Beziehung, davon, sich auch in schwierigen Zeiten nicht umwerfen zu lassen. Und wenn das keine schönen Wetterreden sind, dann steckt da eine tiefe Überzeugung dahinter. Die Überzeugung lautet, ich achte und ehre und liebe dich, auch wenn unsere Körper alt und krank werden. Ich kämpfe mit dir um Lösungen, wenn wir in der Sackgasse stecken, weil unsere Beziehung kostbar ist und verlässlich sein soll. Soll tragfähig sein. Beziehung lässt den Eigennutz los für etwas Gemeinsames, das dann beiden gut tut. In einer Eheberatung habe ich mal das Ehepaar gefragt, was denn ihr Ziel mit ihrer Beziehung sei. Und sie wussten das nicht mehr so genau. Zu viele Verletzungen waren passiert. Und das Ja, was sie sich mal gegeben hatten, das war verblasst. Das Paar nahm sich aber dann die Zeit und hat gesagt, ja, wir wagen jetzt mal einen utopischen Wunsch. Ja, wir wollen zusammenbleiben, aber wir wissen noch nicht wie. Aber das eine, das ist die Grundlage, wir wollen weiter kämpfen. Wir wissen nur noch nicht, wie das gehen soll. Es scheint unmöglich zu sein. Welche Beziehungsgrundwerte hast du in Bezug auf die wichtigen Beziehungen in deinem Leben? Also, bei Ehepaaren ist das ganz zentral, diese Frage, aber auch in Familienbeziehungen und in Freundschaften. Warum hast du deinem Ehepartner, deiner Ehepartnerin einmal versprochen, in guten und schlechten Tagen bei ihm, bei ihr zu bleiben? Ich glaube, es ist wichtig, sich das zu überlegen, warum ist das passiert? Auf das, was in unserem Leben wichtig ist, werden wir unser Leben aufbauen. Und deswegen ist es gut, sich ehrlich darüber im Klaren zu sein oder Rechenschaft abzugeben, was meine Grundwerte sind, wie ich Beziehungen gestalten möchte. und zu wissen, woher unsere Grundsätze kommen. Als Christen und Jesus-Nachfolger ist es ja Jesus, dem wir nachgehen wollen. Und wenn Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann kann das auch unseren Partner betreffen. Und ich mache uns Mut, auch mir, unsere Grundsätze sorgfältig anzusehen und sie mal auch mit anderen Bereichen meines Lebens in Einklang zu bringen und abzustimmen. Ist mir wichtig, Jesus nachzufolgen? Dann hat das Auswirkungen auf ganz, ganz viele Bereiche. Dann wird es nämlich auch schwierig, einen egoistischen Lebensstil zu rechtfertigen. Also, was ist unser Grundsatz? Was wollen wir tun? Und wenn wir reden, wie in diesem Eheversprechen, dass es uns wichtig ist, ja, wir wollen an unserer Beziehung arbeiten, wir wollen treu sein, wir wollen dies und jenes, dann ist das eine Grundlage, auf der man arbeiten kann. Jetzt gibt es aber ein großes Aber. Was, wenn wir uns einfach nicht mehr verstehen? Wir merken, dass wir in manchen Punkten so unterschiedlich sind, dass das gegenseitige Ja anfängt zu bröckeln. Und natürlich braucht es ein gegenseitiges Ja. Wenn nur immer die eine Seite Ja sagt und die andere Seite Nein, dann ist das irgendwie komisch, dann funktioniert das nicht. Dann ist diese Beziehung nicht ausbalanciert. Adam und Eva, ihr kennt die beiden vielleicht aus der Bibel, ein Traumpaar. Die Bibel erzählt davon, dass Gott den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und zwar als Mann und als Frau. So steht das im ersten Buch Mose in Genesis 1. Also Gott schuf den Menschen nach seinem Bild als Mann und Frau. Also nicht nur Mann ist Ebenbild oder Frau, sondern Ebenbild ist Mann und Frau. Es ist so, als ob Gott sagen würde, allein der Mann, ja, das ist gut, aber da fehlt noch etwas. Oder allein die Frau, ja, das ist gut, aber da fehlt noch etwas. Das heißt, nur in der Zusammenschau, Mann und Frau sind Ebenbild Gottes. Die zwei sind quasi füreinander geschaffen. Erst zusammen ist der Mensch sehr gut. Erst in der Kombination aus Mann und Frau ist das Bild komplett. In Genesis 1, Vers 27 und 31, Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Also, wir fühlen uns als Ehepaar manchmal wie füreinander geschaffen und dann kommen Zeiten, wo wir denken, oh, das ist aber seltsam. Dann kommen die Unterschiede hervor, die scheinbar nicht überbrückt werden können. Sind Themen wie Ordnung in der Wohnung, der Urlaubsort, die Finanzen, das Bedürfnis nach Sexualität, Frühaufsteher und Langschläfer, Klorollen abwickeln vorne oder hinten, wenig nähebedürftig, großes Nähebedürfnis, Kinder, keine Kinder und die Liste kann man auch fortsetzen, wo man sich als Paar aufreiben kann oder mit den Leuten, mit denen man in enger Beziehung ist. Zuerst ist man voneinander begeistert. Und anfangs heißen die Unterschiede auch noch anders, nämlich so, er ist großzügig, sie ist sparsam, sie ist abenteuerlustig, er ist heimatverbunden, verwurzelt, sie ist kreativ, er sorgt für Ordnung und Sauberkeit. Wow, das passt ja auch irgendwie, es gehört ja zusammen. Aber nach ein paar Jahren heißt es so, er sagt, sie sei geizig, sie sagt, er sei verschwenderisch und er sagt, mit deiner Abenteuerlust denkst du nur an dich. Beziehungen interessieren dich gar nicht und sie sagt, du bist einfach nur langweilig und er sagt, deine Unordnung macht mich noch wahnsinnig. Sie sagt, bei deinem Ordnungsfimmel kann man ja nicht mehr richtig leben. Das ist schon ganz schön eskaliert, aber ihr wisst, was ich meine. Vielleicht habt ihr auch schon einiges durchgemacht und das sind so in diesen, haben wir einiges durchgemacht. Ich nehme mich da mal mit hinein. Anfangs werden die Unterschiede geschätzt und jetzt werfen wir uns gegenseitig vor, zu übertreiben. Und vielleicht haben die jeweiligen Partner ja auch ein bisschen recht mit den Vorwürfen. Wenn sie alles liegen lässt, wird er umso ordentlicher und jeder Fussel regt ihn auf. Wenn er auch nur einen Euro dem Obdachlosen gibt, sieht sie rot bei dem, was er schon alles, sich schon alles geleistet hat. Also man hat so eine Geschichte mit sich und das führt zu Extremen. Ja, vielleicht geht es dir so mit deinem Bruder, deiner Mutter oder deiner besten Freundin, Menschen aus der Gemeinde, und es schmerzt dich, Dinge sind eskaliert und vielleicht bist du empfindlich geworden. Vielleicht bin ich empfindlich geworden bei einer bestimmten Sache. Eine Frau erzählte mir, dass allein ein bestimmter Blick ihrer Mutter, eine Frau Mitte 40 und die Mutter dementsprechend älter, die Frau hat eigene Familie, zwei Kinder, Ehemann, arbeitet. Aber wenn die Mutter kommt und diesen Blick auf hat, dann fühlt sie sich wieder zurück in ihre Kindheit versetzt. Das ist dieser kritische Blick. Wow. Und du weißt, du hast was falsch gemacht. Und jetzt setz dich in die Ecke und schäm dich. Und es fühlte sich für sie immer noch so an. Und ihre Reaktion ist dann zu sagen, ich möchte, Mutter, ich möchte mit dir nichts mehr zu tun haben, weil ich mich diesen Blick nicht aussetzen möchte. Dabei geht es nicht um die grundsätzliche Beziehung, sondern es geht um ein bestimmtes Verhalten. Und vielleicht auch ist dieser Blick gar nicht mehr so gemeint, wie er früher mal gemeint war. Aber diese Erinnerung, die Geschichte ist da. Und ja, dann stehen wir da mit gegenseitigen Vorwürfen und kommen keinen Schritt weiter. Die Nächstenliebe ist weit weg und irgendwo kramen wir nach der Feindesliebe, aber es ist auch nicht so gut zu bekommen. Wir kommen an unsere Grenzen. Und die Reaktionen sind dann, manche ziehen sich zurück, wie diese Frau, und brechen den Kontakt ab. Oder sie versuchen, in immer neuen Tiraden die andere Person zu verändern. Oder sie geben klein bei, spielen wieder das kleine Kind in der Gegenwart der Mutter. Gute Miene zum bösen Spiel. Vor anderen spucken sie dann Gift und Galle oder reden sich ein, dass alles gar nicht so schlimm ist und ganz normal ist. Oh Gott, hilf! In der Bibel wird erzählt, wie Jesus auf die große Not vieler Menschen reagierte. Er ist da durch die Lande gezogen und ich glaube Richtung Jerusalem gekommen und sieht große Menschenmenge. Und dann steht da in Matthäus 9, Vers 36, ihn ergriff tiefes Mitgefühl gegenüber den Menschen, die müde und erschöpft waren, wie Schafe, die keinen Hirten haben. Menschen, die herumgehen und keinen haben, der wirklich zeigt, wo es hingeht, keinen Hirten haben. Und etwas später dann im Matthäus-Evangelium steht, wie Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Ich will euch erfrischen. Ich will euch Gutes tun. Kommt her zu mir, die ihr beladen und Mühe habt und in Not seid. Ich will euch erfrischen. Ich musste, was du vorhin erzählt hattest, hier vorne von der Kantate, musste ich daran denken, meine Seele ruht darin. Meine Seele fühlt sich wohl. Meiner Seele geht es wohl. Genau das. Meiner Seele geht es wohl. In der Gegenwart Jesu und in dem liebevollen Blick, den Jesus hat. Wir würden sagen, so toll sind wir jetzt gar nicht und so gut. Und plötzlich steht da Jesus und sieht uns und unserer Seele geht es dann wohl. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Jesus sieht, welche Lasten du trägst. Muss jetzt vielleicht gar nichts mit Beziehungen zu tun haben. Nur weil wir den Schwerpunkt heute hier legen. Aber Jesus sieht, welche Lasten du trägst. Und vielleicht gibt es eine Beziehung, bei der du in der Sackgasse steckst und merkst, ja, das ist es, wo ich Jesus brauche, der mich erfrischt. Jesus bietet uns also an, zu ihm zu kommen. Und das ist der erste Schritt. Wir wenden uns an Jesus und er verspricht, uns zu erfrischen. Er bietet uns an, wie ein Hirte zu sein und wir dürfen uns ihm anschließen, hinter ihm hergehen, sich von ihm führen lassen. fragen wir uns natürlich, wenn wir in einer Beziehungssackgasse stecken, was ist denn mit dem anderen? Eigentlich würden wir gerne Jesus dorthin schicken oder die andere Person zu Jesus, weil die ist ja letztendlich das Problem. Jetzt nur ich. Ja, ich, also mit mir habe ich noch nie ein Problem gehabt. Nein, das stimmt ja gar nicht. Aber vielleicht fühlt es sich manchmal so an, so wenn man so in der Auseinandersetzung ist, dass man sagt, ja, ich lebe ja nach bestem Wissen und Gewissen, nur die andere Person, die will einfach nicht. Und das ist einfach störend. Und jetzt sagt Jesus, komm du zu mir und nicht schick deinen Feind zu mir. Das ist jetzt erstmal ein bisschen irritierend. Aber ich glaube, das ist genau der Weg. Und das ist das, was Jesus sagt. Komm du zu mir, schau erst einmal weg von der anderen Person und schau auf mich. Bei Jesus dürfen wir sein, mit unserem Frust über andere und uns selbst, mit Trauer und Wut, mit dem Wunsch zu fliehen oder draufzuhauen. Komm, sagt Jesus, ruh dich aus, lass dich von meiner Liebe erfüllen, du bist angenommen und geliebt. Das ist erstmal eine ganz feste Zusage. Elia, ein Prophet aus dem Alten Testament, spannende Geschichten um ihn herum, ist gegen Ende seiner Dienstzeit völlig erschöpft, sinkt unter einem Strauch nieder und will eigentlich nur sterben. Und dann kommt ein Engel und gibt ihm zu essen und zu trinken und baut ihn wieder auf. Er durfte ausruhen, schlafen. Und dann sagt der Engel zu Elia, ruh dich aus, denn du brauchst die Kraft. Vor dir liegt ein langer Weg. Also, wir kommen zu Jesus, dürfen dort ausruhen, aber möglicherweise liegt dann ein Weg vor uns. Wir werden dann auf einen Weg geschickt. Also genauso dürfen wir ausruhen. Vielleicht merken wir dann auch schon, wenn wir in Gottes Gegenwart sind, wie er mit uns redet. Ich merke das allein die erste halbe Stunde, die wir hier zusammensaßen, verschiedene Lieder gehört haben. Das kurze Zeugnis von dir, dass ich dachte, ja, hier kann Gott reden. Und manchmal bleiben ja so Satzteile bei uns hängen und die muss man dann festhalten und sagen, ja, es ist gut, in der Gegenwart Gottes zu sein und zu hören. Und dann werden Dinge klarer, wir gewinnen etwas Abstand, unser Gehirn ist nicht mehr so angespannt. Wir hatten gestern kurz gesehen, dass wenn unser Gehirn physiologisch angespannt ist, dass wir dann reduziert sind in unserer möglichen Antwort auf Konflikte. Es wird entspannter. Wir haben mehr Denkkapazität. Wir spüren die Liebe Gottes, die voller Gnade und Barmherzigkeit für uns ist. Und unser Versagen können wir ihm übergeben. Und gleichzeitig werden Dinge beleuchtet und klar ans Licht gebracht, die unsere Aufmerksamkeit brauchen. Und dann wird vielleicht deutlich, ja, es kann schon sein, dass ich bei mir anfangen muss. Ich möchte zwar gerne, dass die andere Person sich ändert und die macht auch wirklich blöde Sachen, aber jetzt in dem Licht Jesu merke ich, gut, ich habe auch noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Ich bin gnädig angenommen, ich darf mich aber auch ändern. Ich darf reifen. Ich nehme die Dinge in den Blick, die bei mir Änderungen brauchen und gehe sie an. Und da kann es helfen, sich Seelsorge zu holen, Beratungen bei Freunden, bei Leuten, die da ausgebildet sind, ganz unterschiedlich. Mit Gottes Hilfe bedeutet hier also, ich liefere mich Gott aus, ich vertraue ihm, dass er gut ist und ich gestehe ein, dass ich begrenzt und nicht Gott bin. Dass ich es nötig habe, mich von Gott prägen zu lassen. In Gottes Gegenwart kommt das wie so ein Scheinwerfer, wie so ein Licht auf bestimmte Dinge in meinem Leben. Es wird hell, das Dunkle wird hell. Was nicht gut ist an meinen Reaktionen und Mustern, welche Grundüberzeugungen Korrektur brauchen und so weiter. Da kommt ein Scheinwerfer drauf und ich darf mal genau hingucken. Ich weiß, das ist nicht schön und wenn man beim Arzt ist und da muss irgendwas gemacht werden, guckt man am liebsten weg. Wir gucken auch manchmal am liebsten weg von den Dingen, die Arbeit bei uns brauchen. In der Gegenwart Gottes, mit Gottes Liebe und Gottes Gnade auf der einen Seite und dem, was dann notwendig ist. Ich glaube, diese Kombination, die tut gut und die macht das möglich. dass wir auch an den Dingen arbeiten, wo wir Korrektur brauchen. Vielleicht sehe ich dann, wo ich hart und zynisch geworden bin, wo ich gehässig und gemein bin. Ich sehe dann, wo ich mich zu sehr zurückgezogen habe, meine Verantwortung für die Gestaltung einer Beziehung aufgegeben habe. Ich sehe, wo ich mutlos geworden bin, wo ich den Kopf in den Sand stecke, wo ich Rachegedanken habe. Vielleicht sehe ich auch, dass ich Opfer von Gewalt geworden bin. Das kann physischer oder psychischer Gewalt sein. Ich werde geschlagen und geschubst, ich werde beschämt und lächerlich gemacht und tue nichts und bleibe einfach da und tue so, als wenn alles in Ordnung ist. Das ist dann meine Arbeit. All diese Beispiele, die fordern einen Standpunkt heraus, sich hinzustellen und zu sagen, ich möchte überlegen, wie soll das anders werden? Und natürlich ist in dem Beispiel der Gewalt die stärksten Maßnahmen zu treffen, sich Hilfe zu holen, schlechte Geheimnisse aufdecken, sich der Gewalt zu entziehen, ohne Ausnahme. Aber auch die anderen Themen, aktiv zu werden. Am besten ist es da, glaube ich, dann auch Leute hinzuzuziehen, zu denen man Vertrauen hat. Und ich weiß, ihr habt auch Leute, mit denen ihr sprechen könnt, wo ihr hingehen könnt. Oder vielleicht, manchmal ist es vielleicht auch angenehm, in eine Nachbargemeinde zu gehen, wo man Leute nicht so genau kennt, aber wo man auch Vertrauensleute hat. Damit das, was in Gottes klarem Licht erkannt, was ihr erkannt habt, dass das umgesetzt wird. Die Ruhe der Begegnung mit Jesus zeigt uns, was Gnade ist, damit wir gnädig sind mit uns und anderen und was Wahrheit ist. Also Gnade, Gott nimmt uns an und dann das Licht seiner Wahrheit, es beleuchtet etwas, es macht etwas hell und man es nervt mich manchmal, wenn die Sonne so in die Wohnung reinscheint und ich bin für die Spinnweben zuständig bei uns zu Hause mit dem Staubsauger und dann sehe ich, überall da noch und dann, aber dieses Licht ist natürlich gut. Ist jetzt nicht so dramatisch, wenn da ein paar Spinnweben sind, aber Gottes Licht deckt vielleicht Dinge auf, die sehr, sehr wichtig sind zu beachten. Also Gottes Gnade, ich bin geliebt und angenommen, und Gottes Wahrheit, damit wir klar sind bei den Dingen, die neu geklärt werden müssen, bei uns und mit anderen. Beziehungen gestalten mit Gottes Hilfe bedeutet, ich nehme mir Zeit für die Begegnung mit Jesus. Ich habe jetzt davon erzählt, zu Jesus zu kommen. Was bedeutet das denn konkret? Und ich glaube, das müsst ihr so ein bisschen rausfinden für euch. Das ist sehr unterschiedlich, wie begegnet ihr Jesus? Ist das eine Zeit, die ihr euch für euch nehmt in eine Tageszeit oder wenn ihr wandern geht, wenn ihr spazieren geht, wenn ihr irgendetwas tut und merkt, da habe ich Zeit für das Gespräch mit Gott. Und diese Orte, die euch gut tun, die ihr vielleicht schon kennengelernt habt, sucht die auf. Ich weiß, welche Orte das sind und ich weiß, dass ich sie viel zu selten aufsuche. Und dann denke ich zwischendurch mal wieder, Gott, warum redest du nicht? Und dann kommt wieso die Rückfrage, also eigentlich weißt du doch, wie du dir die Zeit nehmen kannst, um gut zu hören, denn ich bin da und ich rede dauernd. Deswegen, das als kleinen Hinweis, wie sieht die Begegnung aus, dass ihr euch das überlegt, wie sieht sie denn aus, wo weiß ich, dass Gott spricht, das kann ein Gottesdienst sein, kann in der Gebetsgemeinschaft sein. Beziehungen gestalten mit Gottes Hilfe bedeutet, ich nehme mir Zeit für die Begegnung mit Jesus. Ich darf in Gottes Liebe ruhen. Ich darf Kraft sammeln, so wie Elia, um dann aufzustehen, mit neuer Kraft, mich der Verantwortung für Beziehungen zu stellen. Wir können uns sicher sein, dass Gott uns begleitet. Er ist der gute Hirte, auch im Sturm. Erinnert euch Jesus im Sturm? Und dann können Wunder geschehen. Jesus hat den Sturm gestillt. Und zum Schluss ein paar Überlegungen zum Weiterdenken. Welche Beziehung braucht ein neues Ja? Ja mit J-A. Welche Beziehung, in der du bist, braucht ein neues Ja? Versprechen, ein neues Commitment, ein neues Ja. Und wie kannst du auf die Bitte von Jesus antworten? Komm zu mir, ich will dich erfrischen. Welche Person oder Personen möchtest du oder solltest du hinzuziehen, um dich auf dem Weg zu unterstützen? Manchmal geht man dann wirklich erst was an, wenn man einen Termin abgemacht hat mit jemandem und dann muss man hin und dann muss man reden und dann merkt man, oh, das hat jetzt gut getan. Und von welchen Schritten weißt du längst, dass du sie gehen musst? Von welchen Schritten weißt du längst, dass du sie gehen musst? Und wie kannst du einen ersten Schritt dieses Schrittes tun? Ich möchte schließen mit dem Psalm 23, der diese zwei Komponenten beinhaltet. Gottes Gnade, Zuspruch und wie Gott dabei ist, wenn wir losgehen und Dinge wagen. Und das kann auch manchmal ein finsteres Tal sein, durch das wir gehen, aber der gute Hirte ist dabei. Der Herr ist mein Hirte, darum leide ich keinen Mangel. Er bringt mich auf Weideplätze mit saftigem Gras und führt mich zu Wasserstellen, an denen ich ausruhen kann. Er stärkt und erfrischt meine Seele. Er führt mich auf rechten Wegen und verbirgt sich dafür mit seinem Namen. Selbst wenn ich durch ein finsteres Tal gehen muss, wo Todesschatten mich umgeben, fürchte ich mich nicht, fürchte ich vor keinem Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Stock und dein Hirtenstab geben mir Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch selbst vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, um mich zu ehren und füllst meinen Becher bis zum Überfließen. Nur Güte und Gnade werden mich umgeben alle Tage meines Lebens und ich werde wohnen im Hause des Herrn für alle Zeit. Amen.